Guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch das Schwert des Geistes sichtbar mitgebracht. Und das andere ist alles unsichtbar bei mir, ne? Der Helm des Heils und der Panzer der Gerechtigkeit. Aber durch Gottes Gnade darf das auch in meinem Leben vorhanden sein. Wie ihr wisst, komme ich vom Bibellesebund. Ich habe also nicht nur Schwert des Geistes mitgebracht, sondern ich habe auch Informationsmaterial vom Bibellesebund mitgebracht, dem liebenswertesten Missionswerk der Welt. Und wer etwas Neueres, Näheres und Neues darüber wissen will, der kann einfach unseren Fokus lesen. Das ist unsere Quartalszeitschrift und da wird ein Überblick über unsere ganz allgemeine, normale Tätigkeit gegeben und auch die Neuigkeiten stehen da drin. Außerdem habe ich eine Publikation von unserem Bibellesebundzentrum in Marienheide mitgebracht. Im Augenblick braucht man von hier dahin ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, je nach Tageszeit, wann man fährt. Aber es lohnt sich, denn wir haben gute Veranstaltungen im Angebot. Und außerdem habe ich dann noch ein drittes mitgebracht und das ist die Einladung zum Kinder-Bibel-Action-Tag. Wer da noch nicht war als Kind, der hat wirklich was verpasst und deswegen lade ich auch dazu ein. Das war nur ganz kurz am Anfang und jetzt kommen wir zum Wesentlichen, nämlich zu Gottes Wort, zu dem, was wir in der Bibel entdecken und finden können. Und die Überschrift von heute haben wir ja schon gehört, es lebe der Unterschied. Man könnte auch sagen, es lebe der große Unterschied, nämlich der Unterschied zwischen uns als Kindern Gottes und der Welt, in der wir leben und in der wir unterwegs sind. Und dem Bibelvers, anhand dessen ich das so ein bisschen mit euch teilen möchte, der steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Und da sind es die Verse 11 und 12, die ich nach der Schlachterübersetzung mal vorlesen möchte. Dort schreibt Paulus: Du aber, o Mensch Gottes, oder du aber, Gottes Mensch, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, in anderen Übersetzungen steht da Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Bei aller Wertschätzung für eure Aufmerksamkeit und viele haben die Bibel dabei, das ist schön. Ich lese den Text trotzdem nochmal. Ja? Du aber, Gottesmensch, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen zu einem zeugnishaften, zu einem missionarischen Leben. Wir leben in einer Welt, in der wir herausgefordert werden und manchmal neigen wir vielleicht als Christen dazu, uns zurückzuziehen und eine Wagenburg zu bilden. Wir sind so die letzten Mohikaner, die noch überlebt haben, alle anderen glauben nicht mehr an Gott. Und dann beginnt der Rückzug und wir vertrauen nicht mehr darauf, dass wir in unserer Zeit, in unserem Lebenszusammenhängen, in deinem Lebenskontext ein glaubwürdiges, ein starkes, ein wirksames Zeugnis für Jesus abgeben können. Und gegen diese Resignation wendet sich der Paulus auch bei seinem jungen Mitarbeiter oder jüngeren Mitarbeiter Timotheus. Timotheus, an den er 2 Briefe schreibt, war eigentlich eine Persönlichkeit, die eher sensibel war, auch gesundheitlich oft angegriffen war, so steht es in diesen Briefen, und der immer wieder ermutigt werden musste von Paulus, für seinen Dienst in Ephesus. Er hat ihn in Ephesus zurückgelassen. Dort sollte er die Gemeinde in Ephesus unterstützen, leiten, fördern, weiterentwickeln. Und für diese Herausforderung, in der Timotheus damals stand, brauchte er Ermutigung, er brauchte Anleitung durch den Paulus, aber vor allen Dingen brauchte er immer wieder eine Hoffnungsperspektive. Und die versucht der Paulus ihm in diesen beiden Briefen zu geben. Unter anderem durch diese beiden Verse. Und das vielleicht für uns Markanteste, was uns sofort ins Auge sticht, ist die Anrede bei Paulus. Wie bezeichnet er den Timotheus? Er sagt, du aber Gottesmensch. Er bezeichnet also den Timotheus als ein Mensch Gottes, als ein Gottesmensch. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Wer den ersten Teil der Bibel kennt, das Alte Testament, der wird dort festgestellt haben, dass herausragende Persönlichkeiten, besonders begabte Personen im Alten Testament, von Gott als Gottesmenschen bezeichnet werden. Das waren oft Propheten. Zum Beispiel Samuel war ein Gottesmann, ein Gottesmensch. Und da könnte man sagen, ja, okay, für diese Persönlichkeiten, für diese Monumentalgestalten im Alten Testament, da gilt diese Bezeichnung Gottesmensch. Aber für mich heute, gilt diese Bezeichnung auch für mich heute? Und hier stoßen wir nun im Neuen Testament auf diese Anrede. Und dann machen wir vielleicht auch einen Unterschied zwischen mir und den Timotheus und sagen, ja, der Timotheus, okay, Schüler von Paulus, dem gestatte ich das. Aber gilt das auch für mich, dass ich ein Gottesmensch bin? Und wir haben gerade von Doro vorgelesen bekommen, 2. Timotheus 3, Vers 17, da geht es eben um das Wort Gottes. Und da erklärt der Paulus dem Timotheus die Bedeutung von Gottes Wort und sagt, dieses Wort Gottes soll die Gottesmenschen ausrüsten und befähigen, im Leben des Glaubens zu stehen. Und da merken wir, die Anrede Gottesmensch ist allgemein verwendet. Damit werden alle Christinnen und Christen angesprochen. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, jeder, der einmal in seinem Leben Jesus sein Leben geöffnet hat und durch ihn versöhnt wurde mit dem himmlischen Vater. Jeder, der das erlebt hat, der ist ein Mensch Gottes, ein Gottesmensch. Und ob du ein Gottesmensch bist oder nicht, das gehört wahrscheinlich zu den Vorbedingungen für das Verständnis dieser beiden Bibelverse. Und jeder, der an der Stelle noch keine Gewissheit hat, entschuldigt, wenn ich das hier an diesem heutigen Morgen in einer gottesdienstlichen Versammlung trotzdem auch mal erwähne. Jeder, der noch diese Gewissheit nicht hat, darf sie heute finden. Und wem ich dabei helfen kann, da tue ich das gerne. Aber wenn du ein Gottesmensch bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann bedeutet das, dass du eine besondere Stellung hast in dieser Welt. Und das wird hier in diesem Vers deutlich, in dem der Paulus sagt, du aber, o Gottesmensch. Da macht er einen Unterschied deutlich. Er sagt, wenn du zu Gott gehörst, dann bist du nicht nur Mensch, sondern du bist ein Mensch Gottes und deswegen du aber. Wir sollen uns also unterscheiden. Und daher kommt die Überschrift für meine Gedanken, die ich heute an euch richte, es lebe der große Unterschied. Paulus betont an dieser Stelle den Unterschied. Er sagt, wir sollen uns nicht diesem Weltgeschehen anpassen. Da soll eine Differenzierung erkennbar und greifbar sein. Da soll es eine Andersartigkeit geben. Wir sind etwas Besonderes, wenn ich das mal so sagen darf. Wir wollen nicht eingebildet sein. Aber wir wollen uns unserer Stellung, unserer Identität in Jesus Christus bewusst sein. Und das macht einen großen Unterschied. Oft ist uns dieser Unterschied nicht bewusst. Manchmal wird er erkennbar, indem Leute uns daraufhin ansprechen und sagen, hör mal, warum machst du das eigentlich so und so? Warum bleibst du so ruhig? Warum bist du so gelassen? Warum gestaltest du dein Leben in dieser Hinsicht, ohne dass uns das immer ganz klar ist, werden wir von anderen Menschen beobachtet und die anderen Menschen nehmen hoffentlich einen Unterschied wahr zwischen ihrem Lebensstil und der Art und Weise, wie wir unser Alltagsleben gestalten und unseren Glauben leben. Wir wollen nicht die Exoten des 21. Jahrhunderts sein. Wir wollen nicht immer prinzipiell gegen alles sein. Aber wir wollen auch nicht den Unterschied verwischen, sondern wir wollen den Unterschied leben. Und dazu ermutigt der Paulus den Timotheus und sagt, wenn du ein missionarisches Leben führen willst, dann mach dir deinen Unterschied bewusst. Mach dir deine Stellung bewusst. Mach dir bewusst, worin deine Identität liegt. Und dann lebe diesen Unterschied. Wie sieht das aus? Wie können wir, wenn wir uns diese Bezeichnung aneignen und sagen, ja, ich bin ein Gottesmensch, wie können wir dann die sich daraus ergebende Bestimmung leben? Und wir finden hier in diesen zwei Versen vier Aufforderungen, vier Imperative. Da ist einmal die Rede vom Kämpfen. Dann ist die Rede vom Fliehen, vom Nachjagen und vom Ergreifen. Ich habe jetzt mal die Reihenfolge ein bisschen verändert. Eigentlich beginnt es mit dem Fliehen. Du aber, Gottesmensch, fliehe diese Dinge. Und dann wird gesagt, jage aber nach und dann kämpfe und dann ergreife. Und ich beginne aber mal für uns bei dem Kämpfen. Du aber, o Gottesmensch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist eine Aufforderung des Paulus an uns. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist nicht nur eine Aufforderung von Paulus an uns, sondern es ist eine Aufforderung aus dem Wort Gottes, also von Jesus selber an dich und mich. Und ich habe mich auf dem Weg heute Morgen hierhin nochmal gefragt, was ist mein Lebenskampf? Wo kämpfst du gerade? Kämpfst du den guten Kampf des Glaubens? Ist das dein Lebenskampf? Oder kämpfst du gegen Menschen? Und wir haben gerade in der Waffenrüstung des Glaubens im Epheserbrief gehört, nein, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Ausdrücklich wird uns das gesagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und wir müssen uns klar sein, dass zum Glauben dieser Kampf gehört. Martin Luther hat mal gesagt, Glaube ist immer angefochtener Glaube. Der muss sich immer wehren. In der freien Wildbahn unserer Gesellschaft und des irdischen Lebens ist unser Glaube immer unter Druck, immer in irgendeiner Weise gefährdet, in Kritik. Und manchmal bin ich selber in meinem eigenen impulsiven Innenleben derjenige, der den Glauben an Jesus auch in sich selber kritisiert und in Frage stellt. Also, Glaube ist immer angefochtener Glaube und wir sollen einen guten Kampf kämpfen, um diesen Glauben zu bewahren. Und darum nochmal die Frage, die ich mir einfach mal erlaube, was ist dein Kampf? Kämpfst du um deine Karriere? Kämpfst du um deine Ehre? Kämpfst du gegen deinen Partner? Bist du mal derjenige, der das Sagen hat? Kämpfst du ums Überleben? Und unsere Aufforderung heute Morgen, die wir hören dürfen, ist, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dieser gute Kampf des Glaubens wird jetzt von Paulus in zweifacher Hinsicht entfaltet. Er spricht auf der einen Seite vom Fliehen und auf der anderen Seite vom Nachjagen. Also zwei dynamische Bewegungen. Aber erstmal geht es um das Fliehen. Du aber, o Gottesmensch, fliehe diese Dinge. Und wir denken oft, fliehen ist doch eigentlich feige. Fliehen ist ja eigentlich ein Ausdruck der Schwäche. Ich weiche einer Sache aus. Aber fliehen kann ein Ausdruck des großen Mutes sein. Fliehen kann ein Ausdruck von absoluter Entschiedenheit sein. Und dafür gibt es in der Bibel auch mehrere positive Beispiele. Vielleicht am markantesten und bekanntesten ist das Beispiel von Josef im Alten Testament, der als junger Mann in Saft und Kraft stand und dann von einer Frau verführt werden sollte. Wie viel Aufwand, wie viel Mut, wie viel Entschlossenheit, wie viel Heiligung muss in diesem Josef gewesen sein, dass er geflohen ist. Diese Entschiedenheit. Toll, einfach wunderbar. Oder ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist der Hiob, von dem in den ersten beiden Kapiteln in dem Buch Hiob steht, dass er ein ganzer und gerader Mann war, Gott fürchtete und dem Bösen auswich, vor dem Bösen floh. Und wenn Paulus, der das übrigens öfter sagt im 1. Korintherbrief und auch in den Timotheusbriefen, wenn Paulus davon redet, dass wir fliehen sollen, dann geht es seiner Meinung nach immer um die Gefährdung unseres Glaubens. Wir sollen Dingen ausweichen. Wir sollen eine gesunde Distanz aufbauen zwischen dem, was unserem Leben mit Jesus widerspricht, und dem, was wir eigentlich sein wollen im Glauben. Wir sind vielen Dingen nicht gewachsen. Es gibt Dinge in unserem Leben, denen wir nichts entgegensetzen können. Dazu gehört viel Bildmaterial in den öffentlich zugänglichen Medien. Und ich rede jetzt nicht nur von Pornografie, ich rede auch von so unheimlich viel Aggressivität, Gewalt, Brutalität. Das sind so viele Dinge, denen wir uns aussetzen und die letztlich unseren Glauben bekämpfen. Oder ihr kennt manchmal, man steht zusammen und redet und auf einmal fängt man an zu diskutieren und dann nimmt diese Diskussion einen Verlauf, von dem wir merken, boah, das ist jetzt langsam kritisch und gefährlich. Und da gilt es vielleicht, das Wort aus den Sprüchen umzusetzen, lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Also fliehe, bevor etwas passiert. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich viele Dinge aufzählen, vor denen wir fliehen sollten. Und dann hilft es uns mal auch auf den Kontext, also auf den Textzusammenhang einzugehen. Der Paulus sagt ja in 1. Timotheus 6, du aber, o Gottesmensch, fliehe diese Dinge. Er bezieht sich auf etwas ganz Bestimmtes. Und was ist damit gemeint? Und wenn ihr auf die Verse vorher achtet, dann merkt ihr, er spricht da von der Geldliebe. Er spricht davon, dass unser ganzes Leben durchzogen sein kann von der materiellen Kalkulation. Dass alles in meinem und deinem Leben darauf ausgerichtet sein kann, es geht nur noch um Geld, es geht nur noch um Profit, es geht nur noch um Luxus, es geht nur noch um Wohlstand. Vielleicht bleibst du unbedingt bei dieser Arbeitsstelle, obwohl du den Eindruck hast, Gott will dich woanders hinführen. Warum? Weil hier materielle Sicherheit ist oder weil hier ein gutes Gehalt bezahlt wird. Oder du verlässt deinen Arbeitsplatz und deine Stellung, weil dort mehr Geld geboten wird. Lasst uns mal ehrlich darüber nachdenken, wie viel wir tun unter Berücksichtigung der finanziellen Kriterien in unserem Leben. Und Paulus wünscht uns und Gott wünscht uns, dass wir uns an dieser Stelle frei machen davon, dass wir uns auf das Notwendige fixieren, und dann das Überflüssige nicht mehr so wichtig ist in unserem Leben. Dass wir frei werden von der Geldgier, von den finanziellen Interessen, die unser ganzes Leben durchziehen können und die uns dann auch manchmal korrumpieren können. Also die uns dazu veranlassen können, etwas Falsches zu tun. Und in dem Sinne, fliehe diese Dinge. Das ist das Beispiel aus dem direkten, unmittelbaren Zusammenhang. Aber Christen sind nicht nur Menschen, die Nein sagen, die immer allem ausweichen, die sich verweigern, sondern ein Mensch Gottes ist auch ein Mensch, der sich für etwas einsetzt, der Verantwortung übernimmt. Und darum steht hier nicht nur fliehe vor diesen Dingen, sondern darum steht hier jage aber nach. Also streck dich nach Dingen aus. Verfolge du als Christin, als Christ in deinem Leben ganz bestimmte Ziele. Jetzt wieder die Frage, was ist mein Lebensziel? Andreas, wonach strebst du in deinem Leben? Worauf bist du ausgerichtet? Was ist nicht nur das Endziel deines Lebens, sondern was ist im Augenblick das Ziel, auf das du zulebst, wofür du dich einsetzt im Glauben? Wohin willst du überhaupt, Andreas? Und hier werden uns jetzt Ziele genannt. Du aber, wenn du ein Gottesmensch bist, dann unterscheidest du dich von den Menschen in deiner Umgebung dadurch, dass du ein ganz anderes Zielbewusstsein entwickelst und dass du es tust, auch mit Leidenschaft. Ja, da wird nicht nur gesagt, oh, nimm mal eine neue Perspektive ein, sondern wird gesagt, jage nach. Setz dich ein dafür. Gib alles, was du kannst und was du hast, um diese Ziele in deinem Leben zu erreichen. Es gibt so viel bessere Ziele, auf die wir zuleben können, viel bessere Ziele, als uns eine Gesellschaft anbieten kann, als Lebensinhalt und als Lebensprofit. Und hier finden wir dann eine ganze Liste von Dingen, die wir zu unseren augenblicklichen, aktuellen Zielen erklären können, denen wir nachjagen dürfen. Da ist die Rede von Gerechtigkeit. Und damit ist wahrscheinlich nicht nur der Panzer der Gerechtigkeit gemeint, von dem auch gerade hier die Rede war. Also die Gerechtigkeit, die uns in Jesus gegeben wird. Und das ist ja was ganz Großartiges. Ich glaube an Jesus und darf dann in Gottes Augen ein gerechter Mensch sein, obwohl ich gleichzeitig weiß und mir auch manchmal zutiefst bewusst ist, wie fehlerhaft und wie sündhaft ich bin, bis in die innersten Knochen und Seelenzusammenhänge hinein. Und dennoch gibt es auch eine Gerechtigkeit, der wir nachstreben dürfen darüber hinaus. Gerechtigkeit in unserem Leben. Gerechtigkeit in deiner Beziehung, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, am Arbeitsplatz. Dass wir uns auch für die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft einsetzen. Dass wir Menschen sind, denen es wirklich um Gerechtigkeit, um Fairness, um ausgewogene Verhältnisse geht, die nicht einfach so drüber hinweggehen, sondern die sich einsetzen dafür, dass Gerechtigkeit da ist in unserem Leben, auch in den, vor allen Dingen in den Zusammenhängen, für die wir selber Verantwortung übernehmen. Ein zweites Ziel wird hier genannt, die Frömmigkeit oder bei manchen steht Gottesfurcht und im Griechischen steht da das Gegenteil von Gottlosigkeit. Also Gottlosigkeit ist Asebeia und hier steht das Gegenteil davon, das ist Eusebeia. Gottlos und Gott verbunden. Da geht es um eine enge, romantische Beziehung, sage ich jetzt mal, zu Gott. Es geht darum, dass du eine Liebesbeziehung zu Gott hast, mit ihm wirklich innerlich verbunden bist. Du fürchtest Gott nicht nur, sondern du lebst in Gemeinschaft mit ihm. Du suchst seine Nähe. Im Verlauf dieser Woche, wir feiern immer wieder eine Wochenandacht bei uns im Bibellesebundzentrum mit dem Team. Und da habe ich aus der Guten Nachricht Übersetzung Psalm 90 vorgelesen. Und am Ende von Psalm 90, da bittet der Mose, der diesen Psalm gedichtet hat, er sagt zu Gott, laut der Guten Nachricht Übersetzung, O Gott, unser Herr, schaue uns doch bitte freundlich an. Und da ist so ein Vertrauter, ein Freund Gottes, so wird Mose ja auch genannt, der zu Gott geht und sagt, oh, bitte sei mal freundlich heute zu mir. Ja? Also das ist ein vertrauter Umgang, eine herzliche Gemeinschaft, ein liebevolles Miteinander. Und da können wir mal unsere Gottesbeziehung reflektieren. Ist das eine Autorität, die ich anerkenne, eine Koexistenz in meinem Leben? Oder ist die Beziehung zu Jesus, zu dem himmlischen Vater, von dir eine herzliche Liebesbeziehung? Und daran kann man arbeiten, genauso wie an den Beziehungen zu unseren Freunden und zu unseren Ehepartnern oder unseren Kindern. Jage aber nach dem Glauben, ein drittes Ziel von Paulus. Sagen wir, ja klar, Glaube ist logisch. Und dennoch finde ich es interessant hier, dass Paulus sagt, du kannst im Glauben wachsen, du kannst dich weiterentwickeln. Du kannst im Glauben reifen, stärker werden im Glauben. Die Jahreslosung für dieses Jahr, in dem wir schon lange unterwegs sind, jetzt schon im dritten Monat, man kann es kaum fassen, lautet ja, ich will etwas Neues machen. Ich will alles neu machen, sagt Gott. Und das im Glauben in Anspruch nehmen, in deinem kleinen Leben, in deinen Beziehungen, an deinem Arbeitsplatz. Gott sagt, ich will etwas Neues tun. Lasst uns das im Glauben in Anspruch nehmen. Das heißt im Glauben Schritte, mutige Schritte gehen. Jaget aber nach dem Glauben. Ja, und dann kommt natürlich sofort die Liebe. Wenn der Glaube erwähnt wird, muss ja auch die Liebe erwähnt werden. Also, auch da, der Liebe nachjagen. Der Liebe Gott gegenüber, aber auch der Liebe dem Menschen gegenüber. Ich gehöre ähnlich wie ihr zu einer EG-Gemeinde. Ich bin da auch Teil des Leitungsteams. Und meine Frau sagte im Verlauf dieser Woche noch zu mir, beim Kaffeetrinken morgens, als wir zusammen gebetet haben, Andreas, du brauchst wieder mehr Liebe für deine Gemeinde. Kennt ihr das? Dass einem manchmal alles hier steht? Man denkt, oh, nee, heute schon wieder? Nein, danke. Jaget aber nach der Liebe. Das ist nicht selbstverständlich, das brauchen wir. Und da müssen wir uns auch Ziele setzen, hier für unser Miteinander. Jage aber nach der Geduld. Ah, Leute, das ist die Dauerbaustelle in meinem Leben. Ne? Die Geduld, die mir immer wieder fehlt im Umgang mit anderen, im Umgang mit Gott, im Umgang mit mir. Und dann auch hier, jaget aber nach der Sanftmut. Sanftmut als eine besondere Eigenschaft, finde ich, die ein christliches Leben besonders auch adelt und ein Ausdruck von großer Reife ist, finde ich. Und auch das ist so eine Dauerbaustelle in meinem Leben. Ich möchte so gerne, wisst ihr, ich möchte so gerne ein Mensch sein, der wahrhaftig und klar ist und der gleichzeitig sanft ist, der verbindlich ist, der vermitteln kann. Und ich stelle immer wieder fest, ich lebe zu oft in Extremen. Entweder, ja, jetzt sage ich aber mal die Wahrheit, oder Aya Popaya. Nein, die Dinge zusammenzukriegen und eine Einheit zu bilden von Wahrheit und Liebe, was für eine große Kunst. Haben wir diese Ideale? Sanftmut, Liebe, Glauben, Gerechtigkeit, Geduld, jage nach. Welche Ziele verfolgen wir? Und was können andere in meinem Leben erkennen, was meine Lebensideale sind und wovon ich erfüllt bin und was ich gerne auch in meinem Leben, auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung umsetzen möchte? Und die vierte Aufforderung, mit der Paulus einen Gottesmenschen charakterisiert und auch die Bestimmung damit ausrichtet, lautet hier, ergreife das ewige Leben. Und da könnten wir jetzt wieder unterscheiden zwischen dem prinzipiellen Ergreifen, indem ich zu Jesus gehöre und mit Jesus lebe, an ihn glaube, ja in dem Moment, als ich Jesus aufgenommen habe, so wie es in Johannes 1, Vers 12 steht. In dem Moment habe ich ja nach dem ewigen Leben gegriffen. Das steht ja auch in der Schrift so. Also insofern ist das ja in meinem Leben da. Und dennoch, glaube ich, wird das in meinem Lebensverlauf nicht immer von mir bewusst umgesetzt und verfolgt. Und ich wünschte mir, in meinem Leben ist immer die Ewigkeitsperspektive erkennbar. Und das wäre, glaube ich, ein besonders großes Zeugnis anderen Menschen gegenüber, die ohne Gott leben. Wenn sie in deinem und in meinem Leben diese Ewigkeitsausrichtung wahrnehmen. Und ich möchte mal zwei Lebenssituationen beschreiben, wo das besonders krass und anziehend und sympathisch deutlich werden kann. Nämlich zum Beispiel dann, wenn du richtig down bist, wenn du kaputt bist, wenn du krank bist, wenn du eine Niederlage nach der anderen erlebt hast oder wenn du sogar in den Augen der Gesellschaft, in der du lebst, eine gescheiterte Persönlichkeit bist. Wenn du trauerst, wenn du eine Niederlage erlebt hast, in solchen Momenten der Tiefe, dann erkennbar zu sein als eine Persönlichkeit, die ein Ewigkeitsziel hat. Wenn die Leute dann sagen, hey, schaut euch mal den Anton an. Ich hoffe, jetzt heißt hier keiner Anton, ja? Aber wäre auch schön, wenn du Anton heißt und diese Eigenschaft jetzt hast, die ich sage, schaut euch mal den Anton an. Der geht jetzt hier durch die allertiefsten Tiefen. Aber schaut ihn euch an. Der hat Ewigkeitsperspektive und das hält ihn. Was für ein starkes Zeugnis wäre das? Oder auch das Gegenteil. Der Anton wird Direktor der Wäscheklammerfabrik, der macht Karriere, der wird Millionär oder er wird der Vereinsstar in seinem Sportverein. Er hat einen Erfolg nach der anderen, dann bringt er noch die wunderschönste Prinzessin mit nach Hause. Alle seine Kinder geraten gut. Er lebt in Saus und Braus. Träumt euch das schönste Leben, das erfolgreichste Leben. Und dann sagt dieser berühmte und verehrte Anton und macht das deutlich, das ist alles schön, ich danke Gott dafür. Aber das Wichtigste ist, ich habe das ewige Leben ergriffen. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn diese vier Lebensbewegungen, diese vier Imperative in deinem und meinem Leben da sind, wenn sie von uns bewusst verfolgt werden, ich glaube, dann ist der Unterschied klar erkennbar. Dann sind wir Menschen, die den Unterschied machen und andere einladen. Und jetzt sagst du zuletzt, naja, Andreas, das ist ja alles toll, aber das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend und ich bin gerade so richtig down und müde und kraftlos und kriege das nicht hin. Und da möchte ich einen letzten Begriff aus diesen zwei Versen herausgreifen, noch ganz kurz. Und das ist der Hinweis darauf, dass der Paulus zu dem Timotheus sagt, du Gottesmensch, du sollst deine Bestimmung leben, aber du lebst sie, warum? Weil du berufen bist. Du bist dazu berufen. Jesus hat dich dazu berufen. Und darum kannst du diese Bestimmung umsetzen. Du bist gerade vielleicht richtig, richtig down, richtig klein. Aber Jesus ist derjenige, der hier durch diese Bibelworte zu dir redet, der deine Berufung neu bei dir highlightet, der dich neu anspricht, dir bewusst macht, du bist ein Gottesmensch und darum kannst du diese Berufung leben. Es gab eine Zeit in meinem Leben, es gab mehrere Krisen in meinem Leben, tiefe Krisen, wo ich an allem gezweifelt habe und es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich als Gemeindepastor im Ruhrgebiet tätig und habe meine Berufung in Frage gestellt. Und habe resigniert und aufgegeben. Und der damalige Direktor Volker Heckel, der hat mich nach Stuttgart geschickt zu einem Kongress, den sollte ich besuchen. Da ging es um Evangelisation. Da habe ich gesagt, na, also da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, auf Deutsch gesagt. Und eigentlich bin ich alle und fertig. Ich komme damit eigentlich nicht klar. Und ich habe die meiste Zeit dieses Kongresses in Stuttgart in der Fußgängerzone zugebracht. Ist auch ganz nett da, kann man gut aushalten, ja, im Café sitzen und Bücher lesen. Und ich habe nur manche Veranstaltungen besucht. Eine Veranstaltung war die Reihe von Siegfried Kettling, Auslegung von Römer 1 bis 2. Und das werde ich bis heute, bis an mein Lebensende nicht vergessen, weil Siegfried Kettling, ein großer Bibellehrer, hat da Gottes Wort ausgelegt. Und dann kam er an eine Stelle und hat Lazarus erwähnt und hat gesagt, vielleicht bist du gerade hier und bist total entmutigt, total niedergeschlagen. Und dann möchte ich dich erinnern an Lazarus, Johannes 11. Lazarus war tot, war mausetot. Der war so tot, dass seine eigenen Schwestern von ihm sagen, der stinkt schon, Jesus. Da kannst du nichts mehr machen. Und was macht Jesus? Er ruft den Lazarus und dann konnte dieser schon halb verweste Lazarus aufstehen und rausgehen. Warum? Weil Jesus beruft. Und dann hat Siegfried Kettling gesagt, Jesus beruft dich. Und das war Gottes Stimme für mich in dem Moment. Und in dem Sinne möchte ich es auch dir zusprechen. Jesus beruft dich. Du bist eine berufene Persönlichkeit. Du bist ein Gottesmensch. Und darum kannst du diese Bestimmung leben. Unabhängig davon, welche Voraussetzungen du hast oder nicht hast. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Gott beruft nicht die Fähigsten, aber er befähigt die Berufenen. Weil Gott der Berufende ist, darum dürfen wir unsere Bestimmung als Gottesmensch leben. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, du bist derjenige, der in unserem Leben handelt, der in unser Leben hineinspricht. Und du bezeichnest uns, wenn wir dir gehören, als Menschen Gottes, die in einem großen Unterschied zu ihrer Umwelt leben. Hilf uns, dass wir uns diese Stellung bewusst machen, dass das unsere Bestimmung ist, die wir leben und dass wir uns als von dir dazu berufen und bevollmächtigt sehen. Amen.